Ja, ich freue mich, dass so viele da sind, weil ich hatte, als ich das Thema festgelegt habe und dann das den Gerhard weitergegeben für den Monatsplan, hatte ich schon mal die Befürchtung, heute so Anfang September, dann geht man lieber nochmal auf Urlaub, als sich damit auseinanderzusetzen. Was darf meine Nachfolge kosten? Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob das ein Missverständnis ist zwischen Gerhard und mir oder ob es der Geist Gottes war. Denn eigentlich hatte ich darauf geschrieben, was darf deine Nachfolge kosten? Und wie auch immer, es kommt ja letztlich auch selber raus, aber es ist natürlich nicht ganz so scharf, wenn da, so war eigentlich mein Titel. Aber wir bleiben mal dabei. Was darf meine, also ihr dürft immer denken, der predigt nur für sich selbst, für euch selbst. Ja. Nachfolge. Wir unterhalten uns ja schon ganze Zeit und immer wieder letztlich über Nachfolge. Wie kann Jesus Nachfolge konkret aussehen? Wie wünscht er sich das? Wir haben ihn gerade zugesungen als das Lamm Gottes auf dem Thron, als den Herrn des Universums. Und der Kurs, ich habe vorher gesagt, nur, also Philippa habe ich gesagt, aber der Kurs hat den Namen Nachfolge entdecken. Ja, und man bleibt ein Leben lang, ich bin schon einige Jahre jetzt mit Jesus unterwegs, und man bleibt immer noch am Entdecken, immer dran, etwas zu entdecken. Und das wollen wir miteinander eben auch mit diesem Kurs, wenn ihr das vorne da sucht, Nachfolge entdecken. Und auch heute, was darf meine Nachfolge kosten? Man muss ja die Kosten überschlagen, bevor man irgendetwas in Angriff nimmt. Nicht, dass man nachher dasteht, ja, das empfiehlt sogar Jesus schon, wenn man einen Turm bauen will. Jetzt ist das bei uns nicht so üblich, einen Turm zu bauen, aber wenn man einen Turm bauen will oder ein Haus und beginnt fröhlich und so bei der Hälfte hat man kein Geld mehr oder keine Kraft oder keine Zeit oder keinen Power mehr, dann ist das ziemlich beschämend. Oder dann ist es einem vielleicht doch zu mühsam. Und auch wenn wir das Neue Testament lesen, geht es immer wieder darum, so die Kosten der Nachfolge zu bedenken und am passenden Platz zu investieren. Das sind so Gleichnisse, die wir kennen vielleicht von dem Schatz im Acker. Ja, da ist jemand, der weiß nicht, ob das, ja, warum der da am Acker, entdeckt er auf jeden Fall im Acker irgendwie einen Schatz. Und er erkennt sofort, dieser Schatz ist so viel wert, das ist alles wert, was ich habe. Ich muss diesen Acker besitzen, damals waren die Besitztümer, was war das so, was dann da drauf ist, gehört dem Besitzer. Heute ist das ein bisschen komplizierter, wenn ich jetzt einen Römerschatz da bei uns im Garten finden würde, dann gibt es da Rechte, wer da alles noch beteiligt ist, den kann ich nicht einfach in meine Tasche stecken. Aber damals war das, wem das Grundstück gehört, der besitzt den Schatz. Und der, ja, wir kennen dieses, der erkennt den Wert des Schatzes und investiert alles. Das heißt, er verkaufte alles, was er hatte, nur um diesen Acker, diesen Schatz zu besitzen. Und wir lesen heute auch einen Abschnitt, einen anderen, da geht es auch um Investition. Lukas 18, auch aus Lukas, wir sind ja im Moment gerne und oft im Lukas unterwegs, Lukas Kapitel 18, für alle, die mitlesen wollen, es erscheint dann auch hier oben, ab Vers 18. Gerade vorher hatten Mütter kleine Kinder zu Jesus gebracht und Jesus hatte die gesegnet und hat dann am Schluss gesagt, ich versichere euch, wer Gottes Reich nicht wie ein Kind annimmt, wird nie hineinkommen. Und jetzt heißt es hierauf, also er hat das irgendwie mitbekommen, was da gerade war, hierauf richtete ein Oberster oder ein Vorsteher die Frage an ihn, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben oder zu gewinnen? Man kann das in beide Richtungen übersetzen und das hat einen interessanten Aspekt. Und Jesus, liebevoll wie er ist, das kann ironisch verstanden werden, aber er ist durch und durch liebevoll, antwortet diesem Menschen: Was nennst du mich gut? Wenn ich das lese, habe ich den Eindruck, Jesus hält ihm ein bisschen den Spiegel vors Gesicht, dass er vielleicht nicht ganz aufrichtig ist mit seiner Frage, mit seiner Anrede. Und das kann ein erster Hinweis sein für uns, wenn wir sagen, Herr Jesus oder Herr Gott, dann ist dieser Titel Herr, der steht über uns und wir stehen darunter. Und dann hat er das Sagen. Und Jesus sagt, niemand ist gut als Gott allein. Was wäre jetzt eine mögliche Antwort gewesen? Er hätte sagen können, ja, aber du bist doch Gottes Sohn. Und dann wäre das ein rundes Ganzes gewesen. Aber diese Erkenntnis scheint er noch nicht gehabt zu haben. Auf jeden Fall redet Jesus weiter, du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis ablegen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Ja, wenn wir an die 10 Gebote denken, waren die auf 2 Tafeln geschrieben und hier zitiert Jesus ein paar Gebote von der 2. Tafel. Auf der 1. Tafel sind hauptsächlich eben, du sollst Gott, den Herrn. Auf der 1. Tafel sind die Gebote, die zwischen Mensch und Gott die Beziehung regeln und auf der 2. die Beziehung zwischen den Menschen regeln. Und Jesus zitiert hier erstmal nur die auf der 2. Tafel. Und der sagt eine erstaunliche Antwort, die hätte ich nicht geben können. Darauf erwiderte jener, der sagt also, dies alles habe ich von Jugend an gehalten. Jugend im israelitischen Denken spätestens ab 13. Ich kann euch eine Menge aufzählen, was ich ab 13 gemacht habe, aber also nicht komplett diese Gebote, ja, und ich war keiner, der das ständig gebrochen hat. Ja, also die ersten, da geht es mir auch ganz gut mit. Nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen. Das müsste so weit hingehen. Wir wurden da streng zu erzogen, stehlen geht gar nicht. Und von daher habe ich das früh mitbekommen. Mehr aus der Erziehung als jetzt aus eigenem Antrieb. Wahrscheinlich dieser junge Mann auch. Er hat das gehalten. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, eins fehlt dir noch. Eins fehlt. Verkaufe alles, was du besitzt und verteile den Erlös an die Armen. Dann, oder so, auf diese Weise wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Das ist eine spannende Aussage. Die meisten von uns sind mit einem Auto heute Morgen hierher gekommen, folglich haben wir noch nicht alles verkauft, was wir haben. Wir haben noch etwas. Und genau da möchte ich jetzt anknüpfen. Was darf meine Nachfolge kosten? Darf meine Nachfolge Geld kosten? Ja, Hubert hat schon darauf hingewiesen nachher, wir wollen es gerne sammeln. Wie viel darf die kosten? 10%? Das ist so auch ein alttestamentliches Gebot. Die Israeliten mussten 10% abgeben. Im Neuen Testament finden wir so eine Angabe nicht explizit für uns. Und ich habe da die letzte Zeit einiges drüber gelesen und nachgedacht. Und ein Satz, der hat mich am meisten berührt, dass jemand gesagt hat, ich habe es mir zur Regel gemacht, wenn ich gebe, zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Und dann gebe ich das Geld. Oder ich bei der Überweisung. Und deshalb hat er gesagt, macht er keinen Dauerauftrag, weil dann kriegt er das innerlich nicht mehr in Beziehung mit Jesus. Und ich fand diesen Gedanken ganz spannend. Nichts gegen Daueraufträge, das ist sehr praktisch für die Gemeindekasse. Aber für die Beziehung, das muss jeder herausfinden, ja, wie man das macht. Und ich habe das jetzt auch ein paar Mal angewandt. Wir spenden ja Geld mal an unterschiedliche Stellen ins Reich Gottes. Und bevor ich auf die Überweisung geklickt habe, mache ich online, und dann zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich, hat einen anderen Aspekt in der Beziehung zu Gott, als wenn ich nur gerade das Geld überweise, weil ich denke, das ist jetzt dran. Und das habe ich aus einem Buch gelernt, und das wollte ich euch weitergeben, weil ich das interessant finde. Ja, Nachfolge hat natürlich auch mit Geld zu tun. Und die eigentliche Frage ist nicht, was darf meine Nachfolge kosten, sondern ist Jesus Herr über mein Geld? Ist er Herr über meine Zeit? Ist er Herr über meine Pläne? Hat er das Sagen in meinem Leben? Ist er Herr über meine Wochenpläne, meine Urlaubspläne, meine Heiratspläne, meine Lebenspläne, meine Baupläne, alle Pläne? Alle Pläne meines Lebens, alle Träume, ist er mein Herr? Und das ist letztlich auch die Frage, vor der dieser junge Mann stand. Wenn Jesus sagt, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du besitzt und verteile den Erlös an die Armen, dann hatte der Mann nichts mehr. Völlig blank. Und Jesus sagt dann, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Dann erkennen wir hier drin, Jesus fordert ihn auf, dass dieser junge Mann, der ja vor Jesus steht, ihm total vertraut. Weil wenn er mit nichts zu Jesus kommt, und damals war es so, der Rabbi hatte ja eine Lebensgemeinschaft, also Jesus war Rabbi, Lehrer und zog umher, hatte eine Lebensgemeinschaft mit denen, die ihm nachfolgten, und die hatten gemeinsame Kasse. Wir sehen das auch, können das in der Bibel nachlesen. Also es gab eine Kasse, es gab Geld, aber wenn einer nichts hatte, hatten alle nichts. Ja. Und wenn ich jünger gewesen wäre, dann hätte ich Jesus empfohlen, den nicht erst alles verkaufen zu lassen, sondern alles mitzubringen in unsere gemeinsame Kasse. Das wäre meine Logik gewesen. Aber Jesus sah das Herz dieses jungen Mannes und hat gemerkt, der verlässt sich auf seinen Reichtum. Mehr noch, der hängt da dran. Und deshalb musste alles weg. In Wahrheit war das sein Gott. Und wenn das erste Gebot auf der ersten Tafel des Gesetzes, der 10 Gebote, heißt, du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben und ihm allein anhangen oder allein dienen, dann war genau da sein Problem. Und das müssen wir als Jesus-Nachfolger in unserem Herzen, in unserem Leben immer wieder hinkriegen. Die wenigsten von uns fordert Jesus auf, alles zu verkaufen. Das kann passieren. Aber im Grundsatz müssen wir uns darüber klar werden. Und da habe ich ein Buch mitgebracht. Das habe ich vor einiger Zeit gelesen. Wir betonen ja gerne, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist auch einer meiner liebsten Begriffe. Aber die Beziehung zu Gott hat ja eine ganze Reihe Facetten und Beschreibungen. Und ein anderes, was viele bei uns gerade nicht so mögen, ist dieses, dass wir auch, jedes Kind ist gleichzeitig auch ein Sklave Christi. Ein Eigentum, ein Leibeigener. Weil wenn das stimmt, dass Jesus am Kreuz auf Golgatha für uns bezahlt hat, das heißt aus der Sünde, aus der Verlorenheit freigekauft, dann hat er uns eben als sein Eigentum erworben. Und dann ist das mit den Besitzverhältnissen eh interessant. Wenn wir das konsequent weiterdenken, wir kennen das ja nicht, dass ein Mensch, also in unserem Land, dass ein Mensch einen anderen als Sklave besitzt. Aber es gibt das immer noch, leider. Aber wenn das so ist, in dem Moment, wo einer gekauft wird, ist alles, was er vorher hatte, auch im Besitz dessen, der über ihm steht, der Herr ist. Und wenn wir Jesus als Herrn anreden, dann sagen wir damit eigentlich immer auch, ich bin dein Eigentum, du hast Verfügungsrecht über mich, in allem. Damit haben sich diese ganzen Fragen eigentlich erübrigt. Was sind meine Pläne? Ja, eigentlich ist es immer dran, erst zu fragen, Herr, was sind deine Pläne? Du hast mich erkauft, ich gehöre dir. Was hast du vor? Gott sei Dank, zu unserem Glück, ist Jesus ein guter Herr. Und er hat uns zur Freiheit berufen. Und er lässt uns mitbestimmen, welch ein Adel, wo wir so wenig Ahnung haben und so viel Unsinn im Kopf. Und Pläne, die manchmal gar nicht so schlau sind. Er lässt uns mitbestimmen, aber er lässt uns immer wieder die Freiheit, ihn auch zu fragen. Herr, was willst du? Manchmal lässt er die Freiheit auch nicht. Das kann er. Das sehen wir im Alten Testament schon. Jeremia, als junger Mann, vielleicht 16, 17, Gott spricht ihn an und sagt, ich habe dich dazu im Mutterleib, dazu bestimmt, mein Prophet zu sein. Wie viel Auswahl hatte Jeremia für seine Pläne? Keine, er hatte keine. Und das ist völlig legitim. Gott hat ihn gemacht, Gott hat ihn erwählt und Gott hat das Recht, so mit Menschen zu verfahren. Bei den meisten haben eine freie Wahl. Ich bin überzeugt, nicht alle. Oder nur mit ganz nah. Das ist einfach, ich glaube, in der Gottesbegegnung liegt dann so viel Übermacht, dass der Jeremia nicht mehr auf die Idee gekommen wäre, nein, ich möchte lieber Designer werden. Ja? Das geht dann nicht, wenn man Gott begegnet. In einer solchen Massivität, dann wählt man keinen anderen Weg. Das ist hier, Jesus zeigt dem jungen Mann ja nicht seine Allmacht, sondern nur sich als Mensch, als Wanderprediger und macht ihm dieses Angebot. Und als jener das hört, dieser junge Mann, wurde er tief betrübt, denn er war sehr reich oder sehr begütert. Und das sind wir auch alle. Ich habe nachgelesen, wer 1.800 Euro im Monat brutto verdient, das ist jetzt für die, die in die Schule gehen, noch ein bisschen hypothetisch, ja, aber wer 1.800 Euro im Monat verdient, gehört zu den reichsten 3% der Weltbevölkerung. So nehme ich mich gar nicht wahr, nehmen wir uns nicht wahr. Ja? Ich habe die Rechnung nicht überprüft, ja? Aber ja, wir denken halt, müssen ab und zu auch mal global denken. Der hier war sehr reich. Und sehr reich ist schön, aber auch sehr gefährlich. Woran hängt das Herz? Und bei ihm, wir wissen aus den anderen beiden Evangelien, die das auch aufschreiben, Matthäus und Markus, da heißt es, er ging traurig weg. Als Jesus ihn so sah, sagte er, wie schwer ist es doch für die Begüterten, in das Reich Gottes einzugehen. Und dann nochmal die Frage, das ist nämlich die Frage, die dahinter steht. Ist Jesus der Herr meines Lebens, deines Lebens? Bist du sein Eigentum? Hast du dein Leben Jesus anvertraut? Wenn du das noch nicht gemacht hast, heute ist eine super Chance dafür. Ich glaube, es ist ein guter Tag heute, Jesus sein Leben anzuvertrauen. Jesus Christus ist am Kreuz auf Golgatha für alle Sünden, alle Schuld, für alle Gottesferne, aller Menschen gestorben. Einmal. Er hat bezahlt und lädt alle ein, damit alle mit ihm leben können. Leben schon jetzt und für immer. Das ist das Angebot. Und das ist großartig. Und ich bin überzeugt, es kann eine ganze Menge kosten. Es kostet immer etwas. Es kostet zumindest mein selbstbestimmtes Ego. Denn das geht natürlich nicht, ein Sklave Christi zu sein und selbstbestimmt zu leben. Das geht nicht. Dann bekommen wir ständig Schwierigkeiten mit unserem Chef, mit unserem Herrn. Und das geht nicht gut aus. Jesus ist der Herr meines Lebens. Die Entscheidung habe ich irgendwo zwischen 13 und 14 habe ich die getroffen. Jesus soll mein Retter und mein Herr sein. Und ich habe das bis heute nicht bereut. Nein, ich bin dankbar, ich freue mich darüber. Es ist großartig, ihm nachzufolgen. Als jener das hörte, wurde er tief betrübt, denn er war sehr reich. Als Jesus ihn so sah, sagte er, wie schwer ist es doch für die Begüterten, in das Reich Gottes hineinzugehen. Ja, es ist eher möglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgeht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingeht. Jetzt habe ich uns eine Nadel mitgebracht und ich habe extra eine gesucht mit einer großen Öse. Das ist die Nadel im Heuhaufen, ich muss sie gerade suchen. Kamel habe ich schon gefunden. Ja, das ist eigentlich ein Schaf. Das ist ein Kamel, was sich verkleidet hat. Das ist ein Schaf, das ist schon klar. Aber ich hatte kein Kamel. Ja, und da hat es gesagt, es spielt mit. Ist mir jetzt die Nadel abhanden gekommen, ist ja ein Ding. Das ist besonders lustig. Da Marius und ich werden das hinterher klären. Nein, ich habe sie. Ihr seht die Nadel nicht. Aber sie hat eine große Öse, das ist eine große, nicht Öse, wie heißt es? Öhr, Nadelöhr, habe ich ja gerade vorgelesen, danke. Ein Nadelöhr, ein großes, ich kann das ohne Brille sehen und könnte vielleicht sogar ohne Brille einfädeln. So, und jetzt ist das ja ein ausgesprochen kleines Kamel, Schaf. Und das wird nichts, das sehen wir von Weitem. Ja? Niemals werde ich das Tier hier durchbringen, niemals. Und es gibt ja irgendwelche komischen Erklärungen für diese Bibelstelle, die stimmen alle nicht, es ist genauso. Eine Nadel, vielleicht ein bisschen größer wie das hier, aber ein echtes Kamel. Also ich bin mal auf einem geritten. Da kann man nicht so aufsteigen, sondern das ist alles, das war richtig groß. Niemals geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Nicht mal der Kopf, nicht mal die Zunge, auch das Ohr nicht. Ja, auch das Ohr hier geht nicht dadurch. Und das haben die Jünger ganz klar erkannt. Die Zuhörer sagten alle, wer kann dann gerettet werden? Niemand. Hoffnungslos. Für alle Reichen, für alle, die Besitz haben, ist das ja, wenn das der Vergleich ist, ja, eher, es ist wahrscheinlicher, es ist anzunehmender, dass so ein Kamel dadurch kriegt, als dass ein reicher, ein begüterter Mensch gerettet wird, dann sind wir alle arm dran. Wir sind aufgeschmissen. Wir sind fertig. Gott sei Dank gehört die Geschichte da nicht auf. Jesus aber antwortete, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott kann das. Jesus hat nicht gesagt, wie Gott das Kamel dadurch bekommt, aber Jesus hat später gezeigt, wie er reiche Menschen ins Reich Gottes bekommt, indem die Reichen sich demütigen und zum Kreuz gehen und bekennen, ich schaffe es nicht, in das Reich Gottes zu kommen, ich habe es nicht verdient, ich bin hilflos, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Vergebung, ich brauche dich, Herr Jesus. Und das Kreuz ist das Nadelöhr. Und viele auf dieser Welt wollen da nicht durch. Ich sage es mal ganz hart, wegen ihrem Dickkopf. Denn der muss sich abgegeben werden. Das selbstbestimmte Leben muss abgegeben werden. Sonst geht das nicht. Es ist unmöglich. Aber eben, es ist möglich. Man kann das abgeben am Kreuz bei Jesus und bekommt sein Leben mit ihm als Herrn und Retter geschenkt. Jetzt noch ein Blick, der Lohn der Nachfolge, nicht nur die Kosten. Ja, es gibt die Kostenseite und es gibt eine Seite Belohnung oder Lohn. Darauf sagte Petrus, er dachte ja immer schnell und andere vielleicht auch, aber er redet schneller. Dadurch wissen wir viel aus seinem Mund. Petrus sagt zu Jesus, siehe, wir haben alles, was uns gehörte, hätte ich eine andere Übersetzung nehmen können, alles, was uns gehört, verlassen und sind dir nachgefolgt. Wir wissen, Petrus war verheiratet und er ist Jesus nachgefolgt. Und seine Frau war nicht immer mit unterwegs. Er hat etwas aufgegeben. Er hatte ein kleines Fischereigeschäft, wo er wohl der Chef war und die zumindest Johannes und Jakobus als Brüderpaar waren mit ihm da beteiligt. Und das hat er aufgegeben. Wir wissen es aus den Evangelien. Jesus kam vorbei am See Genezareth, hat gesagt, folge mir nach. Und Petrus ist nicht traurig weggegangen, sondern Petrus ist aufgestanden, hat alles zurückgelassen und ist Jesus nachgegangen. Da sagte Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, jeder, der wegen Gottes Reich, und Jesus selber ist das personifizierte Reich Gottes, Frau, Brüder, Eltern oder Kinder verlassen hat, und wahrscheinlich standen einige vor ihm, die genau das getan haben, nicht die Frau komplett verlassen, aber zeitweise zurückgelassen. Später wissen wir, in der Apostelgeschichte war Petrus mit seiner Frau unterwegs, um Gottes Reich zu bauen. Der bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Und hier müssen wir zwei in eins denken. Nicht die Opfer bringen ins ewige Leben, sondern die Opfer um des Reiches Gottes willen, weil Jesus da, ja, wegen dem Reich Gottes, weil Jesus da mittendrin ist. Das konnte Jesus mit dem Kreuz hier noch nicht so erklären, weil das ja noch nicht passiert war. Das stand ja noch aus. Petrus, später, als er das mit Kreuz und Auferstehung und Himmelfahrt und Pfingsten alles schon erlebt hat und am Ende seines Lebens, ist ja immer interessant, mal zu sehen, was sagt er dann am Ende, nach vielen Jahren Nachfolge. Da springen wir jetzt in 2. Petrus, das ist das Letzte, was wir schriftlich von ihm haben, so seine Gedanken, 2. Petrus, Kapitel 1. Und da sagt er, ihr müsst deshalb alles daran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Das ist es. Die Berufung, dass Jesus sie berufen hat, ihm nachzufolgen und erwählt zu sein, Gottes Kinder zu sein. Macht das fest. Bleibt in der Nachfolge, sagt er letztlich. Dann werdet ihr nicht ins Stolpern kommen und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus einziehen lassen. Gott macht die Tore weit auf für uns, wenn wir Jesus folgen, weil Jesus vorne geht. Aus diesem Grund, sagt Petrus, will ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr die Wahrheit schon kennt. Ich glaube, er schreibt zu uns. Ja, wir kennen schon eine Menge von der Wahrheit, aber wir brauchen die Erinnerung. Auch dafür sind Sonntagsgottesdienste gut. Und wenn wir fest in ihm gegründet sind. Aber ich halte es für meine Pflicht, sagt der Petrus, euch durch die Erinnerung wachzuhalten, solange ich lebe. Denn ich weiß, dass meine Zeit hier auf der Erde bald abgebrochen wird. Später schreibt er dann noch, dass Jesus ihm das gesagt hat, es ist jetzt Endphase seines Lebens. Und sein Auftrag, den er sieht, erinnern, ermutigen, zu stärken, ja, solange er lebt. Ein Gedanke noch, was sagt Paulus, auch einer, der Jesus kennengelernt hat. Auch er sagt etwas über den Lohn der Nachfolge. 2. Korinther 4, und Paulus hat da schon einiges durchlebt, er zählt das nachher mal auf. Er hat um Jesu willen Schiffbruch erlebt. Das war etwas, was er erleiden musste, auf der Kostenseite. Er ist gesteinigt worden, er ist mehrfach ausgepeitscht worden. Alles Dinge, kann ich nicht von reden, weiß ich nicht. Kenne ich nicht. Und soweit ich euch kenne, ist noch niemand um Jesu willen ausgepeitscht worden. Hat jemand mal irgendwie körperlich was mitbekommen wegen Jesus von uns? Okay, kennen wir nicht. Paulus kannte das und er sagt, deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, also wirklich so schwierig, dass er denkt, sie müssen sterben, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermesslich ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber ist ewig. Und da liegt der Schlüssel, der dem jungen Mann geholfen hätte. Hätte er nicht auf seinen vergänglichen Reichtum geschaut, sondern auf den ewigen Sohn Gottes, dann wäre er ihm nachgefolgt, wenn er das hätte sehen können. Daher zum Abschluss noch eine Geschichte aus diesem Buch Kompromisslos leben. Keine Kompromisse, Jesus nachfolgen, heißt der Untertitel, um jeden Preis. Der Mann lebt derzeit in den USA, ist aber auf der Welt da und dort unterwegs. In Indonesien, dem Land mit den meisten Muslimen weltweit, unterrichtete ich an einer einheimischen theologischen Ausbildungsstätte. Von den Studenten dort wird erwartet, dass sie in einem muslimischen Umfeld eine Gemeinde von mindestens 30 neu getauften Gläubigen gründen, bevor sie absolvieren. Wenn das mein Soll gewesen wäre, dass ich erst an der Bibelschule absolvieren darf, wenn ich in einem muslimischen Land eine Gemeinde mit mindestens 30 Leuten gründe, wäre ich noch nicht fertig. Ich müsste noch auf die Absolvierung hin arbeiten. Das war dort das Soll für alle Absolventen. Andere Länder, andere Sitten. Als die Absolventen auf die Bühne kamen, faszinierte mich der demütige und doch sichere Ausdruck auf ihren Gesichtern. Jeder Einzelne hatte die Voraussetzung einer neu gegründeten Gemeinde erfüllt. Der feierlichste Teil des Tages war ein Moment der Stille für zwei ihrer Mitstudenten, die durch muslimische Verfolger umgebracht worden waren. Das können auch die Kosten der Nachfolge sein. Eine Gruppe stand lebend dort und konnte bezeugen, wir haben Gemeinden gegründet. Und dann denken sie an zwei ihrer Mitstudenten, die schon im Himmel sind. Es war ein echtes Privileg, diese Studenten kennenzulernen und ihre Geschichten zu hören. Einer von ihnen, Raiden, erzählte aus seinem Leben. Mit feurigen Augen und einem intensiven Ton in der Stimme sagte er, bevor ich Christ wurde, war ich ein Kämpfer. Ich wurde Ninja, lernte Jujutsu und einige andere Techniken, um andere fertig machen zu können. Er fuhr fort. Einmal gab ich das Evangelium in einem unerreichten Dorf an Menschen weiter, die nie von Jesus gehört hatten. Als ich in einem Haus der Familie von Christus erzählte, kam der Medizinmann in dieses Haus. Medizinmänner und Magier gibt es in diesen Dörfern sehr häufig. Sie beherrschen ganze Ortschaften und mit ihren Flüchen und Zauberformeln. Der Medizinmann rief mich aus dem Haus, erzählte Redden. Er wollte, dass ich mit ihm kämpfe. Mein erster Gedanke war, herauszugehen und ihn fertig zu machen. Aber als ich mich auf den Weg nach draußen machte, sagte der Herr zu mir, dass ich nicht mehr ich kämpfen müsse, er würde für mich kämpfen. Also ging Raiden hinaus, nahm sich einen Stuhl und setzte sich vor den Zauberdoktor hin. Er sagte zu seinem Herausforderer, ich kämpfe nicht selbst, mein Gott kämpft für mich. Und jetzt kommt etwas, das ist nicht ganz leicht für uns. Dann erzählte Raiden, als der Zauberdoktor etwas sagen wollte, begann er nach Luft zu schnappen. Er konnte nicht mehr atmen. Er war am Ersticken. Die Leute kamen angelaufen, um zu sehen, was passierte. Und nach wenigen Minuten war der Zauberdoktor tot zusammengebrochen. Und ich habe mich gefragt, ich kenne diese ganzen Herausforderungen nicht in dieser Extreme, aber Geschwister erleben das. Die einen stehen auf der Bühne und können bezeugen, durch Gottes Gnade haben wir Gemeinden gegründet. Andere hat Gott sterben lassen, in sein himmlisches Reich gehoben. Und wieder andere hat Gott, oder er hat, musste miterleben, dass ein Mensch vor seinen Füßen stirbt, weil er sich mit Gott anlegt. Das ist die Kosten der Nachfolge. Wir haben es nicht im Griff, wie es ausgeht. Er hat dann das Evangelium bezeugt und viele in dem Dorf haben sich auf die Seite Jesu gestellt, weil sie die Allmacht Gottes gesehen haben. Wie das weitergegangen ist, weiß ich nicht. Mich hat es nur so berührt, weil das ist auch etwas von den Kosten der Nachfolge. Wir sind geborgen in seiner Hand, aber wir wissen nie, wie die Dinge ausgehen. Ob diese Gemeinde aufblüht oder eingeht, wissen wir nicht. Wir wünschen uns, dass sie aufblüht, dass viele Menschen in diesem Tal Jesus finden und ihm nachfolgen. Und dass wir helle Lichter sind in unserer Umgebung. Aber was ich weiß, es lohnt sich. Uns, die nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem, und da kann man das auch nicht nur sächlich, sondern auch personal auffassen, nach dem unsichtbaren Herrn Jesus Christus, dem unsichtbaren ewigen Gott Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit. Das Unsichtbare aber, und der Unsichtbare, ist ewig. Amen.